Im Nahen Osten brodelt es. Soll man sagen, schon wieder? Nein, wohl eher noch immer. Doch der Fokus hat sich mit dem vergangenen Wochenende vom Gaza-Krieg auf den Iran verschoben. Circa 300 Drohnen und Raketen hat der Iran Samstagnacht auf Israel gefeuert. Ein massiver Angriff, doch bis auf ein verletztes Mädchen gab es erstaunlicherweise keine zivilen Opfer, was wohl auch an der intakten Luftabwehr Israels gelegen haben mag. Seither blickt die Welt mit Bangen in die Region und fragt sich, was passiert als nächstes. Aber Israel lässt sich mit seiner Antwort Zeit. Und das mag wiederum auch an den vielen strategischen Optionen liegen, die das Land jetzt hat. Beobachter halten es jedenfalls für wahrscheinlich, dass die Islamische Republik Iran nur wenige Schritte davon entfernt ist, eine Atombombe zusammenzubauen. Vielleicht ergibt sich deshalb in der aktuellen unübersichtlichen Lage so etwas wie ein kleines Zeitfenster, vielleicht das letzte Zeitfenster, um militärisch dagegen vorzugehen. Doch an einer weiteren Eskalation im Nahen Osten hat im Grunde niemand Interesse. Auch nicht die USA und nicht der Westen.
Presse Play. Was wichtig wird.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mit mir, Anna Wallner, und mit meinem Gast. Heute im Studio ist Dr. Walter Posch. Er ist Iran-Experte und außerdem Konfliktforscher an der Landesverteidigungsakademie und er wird jetzt die aktuellen Geschehnisse in der Region mit mir einordnen. Herr Dr. Posch, der britische Economist schreibt, Irans Angriff am vergangenen Samstag auf Israel war zwar groß, aber zwecklos. Sehen Sie das auch so?
Zwecklos, das kommt davon ab, was das Ziel war. Wenn das Ziel war, die Flugabwehrfähigkeiten zu testen, wenn das Ziel war, zu schauen, ob man punktgenaue Schüsse treffen kann, was ja gelungen ist, dann war es eigentlich aus iranischer Sicht sinnvoll, vor allem, weil es jetzt auch die Israelis in Zugzwang bringt. Die Israelis müssen sich entscheiden, schlagen sie zurück, schlagen sie nicht zurück, wie schlagen sie zurück, werden sie unterstützt. Also sie haben die Initiative jetzt den Israelis gelassen und sitzen jetzt in der Hinterhand. Aus iranischer Sicht nützt es ihnen.
Das ist interessant. Es nützt dem Iran also. Da werde ich gleich nachfragen, wie der gebürtige Tiroler Walter Posch das genau meint. Aber vorher noch kurz zur Erinnerung, warum hat der Iran am Samstag überhaupt angegriffen? Ja, im Grunde war das ein Vergeltungsschlag gegen den Luftangriff Israels vom 1. April, und zwar auf das iranische Konsulat im syrischen Damaskus. Da wurden 16 Menschen getötet und die Iraner haben das dann sofort unter Berufung auf das Völkerrecht als Angriff auf ihr Territorium gewertet und umgehend eine entsprechende militärische Antwort angekündigt. Seither hat die Welt gerätselt, wie der Iran genau zurückschlagen werde. Warum aber jetzt? Warum auf diese Weise? Und wieso nützt dem Iran dieses Vorgehen nun, Walter Posch?
Zunächst einmal haben die Iraner ja schon in den letzten Jahren ähnliche Aktionen gemacht, wenn man gegen sie vorgegangen ist. Denken Sie an den Tod von Qasem Soleimani im Jahr 2020, als danach auch Teheran gesagt hat, wir werden uns rächen, wir sind keine Hasardeure, haben die Amerikaner vorgewarnt und aber tatsächlich zwei amerikanische Militärbasen mit ihren Raketen punktgenau getroffen. Keine besonders modernen Raketen, nicht unbedingt State of the Art, aber sie haben und sie konnten. Und es zählte zum Schluss am Gefechtsfeld, ob man den Willen, den man vorher und den Entschluss, den man vorher gefasst hat, auch umsetzen kann, technisch. Ähnliches vor einem Jahr, vor ein paar Monaten, wo in Syrien zugeschlagen worden ist, wo in Balochistan zugeschlagen worden ist, da haben die alle eigentlich Einsätze mit Raketen geflogen, die aus ihrer Sicht wie ein Test abgelaufen sind. Das waren Punkttreffer, recht genau, recht präzise. Nichts, was jetzt die Raketentechniker beeindrucken würde, aber man muss es einmal hinkriegen, man muss es tun und man muss die Geräte haben. Und jetzt in Israel, der Revolutionsführer hat von vornherein gesagt, es waren militärische Ziele angegriffen und es sind zwei Luftwaffenbasen leicht beschädigt worden. Aber auch
nach punktgenau hat es da trotzdem, zumindest für den Laien, nicht ausgesehen, weil ja 300 gezählte, glaubt man, 300 Drohnen und Raketen in der Nacht von Sonntag runtergegangen sind. Und das hat ja eher großflächig und nicht punktgenau gewirkt.
Ja, aber da rechnet man von vornherein damit, dass da sehr viel weggeräumt wird.
Mhm.
Die Frage ist, jetzt ist ja das große Problem eben, wie wir das jetzt alles werten. Jetzt kann man hergehen und sagen, diese Rollbahnen auf diesen Militärflughäfen, die sind ja schon längst wieder repariert, stimmt sicherlich, aber es bleibt diese Unsicherheit. War das alles wirklich so geplant? Waren das Ausreißer? Dadurch, dass es zwei sind, wohl eher nicht. Also das ist jetzt durchaus etwas, was noch zum Grübeln Anlass gibt. In den arabischen Medien haben die Iraner ein bisschen Spott auch erfahren. Es hat zwar ein bisschen Applaus auch gegeben. Man hat gesagt, also, dass sind 16 Leute umgebracht worden von den Israelis auf die, im Gebäude der iranischen Botschaft. Und hier macht es genau nichts. Aber das passt schon in das Kalkül der Iraner. Ob das jetzt in der militärischen, der diplomatischen und in der politischen Endabrechnung was nützt, weil vorderhand politisch nützt es mehr den Israelis, zumindest aus Sicht eines westlichen Publikums, das sei mal dahingestellt.
Mhm. Da würde ich jetzt ganz gerne bleiben oder noch darauf eingehen, aber ich würde gern zuerst Sie fragen, warum Sie eigentlich den Iran so gut kennen und wie das gekommen ist, dass Sie sich genau für diesen Staat so interessieren.
Ich habe Türkisch und Persisch studiert, osmanische Geschichte vor allem Schwerpunkt. Bin auch noch einer der wenigen klassischen Osmanisten in Österreich und habe sowohl in der Magisterarbeit als auch in der Dissertation über iranisch-osmanische Beziehungen gearbeitet im Mittelalter. Und als Reserve für sie habe ich natürlich Militärisches immer interessiert. Und dann später, als ich mehr 20. Jahrhundert und Gegenwart gemacht habe, ist dann das übergeblieben, weil ich eben Persisch kann und Türkisch. Und mich fasziniert diese Überlappungszone zwischen der Türkei und Iran, dann Nordirak, die Kurdengebiete, Kurdistan und so weiter sehr stark. Und dem habe ich auch sehr viel wissenschaftliche Aufmerksamkeit geschickt und ich betrachte das Ganze aber eher vom klassischen orientalistischen Standpunkt aus. Also ich beginne mit der Sprache, lese mir die Texte durch, versuche die Reden im Original, wenn ich sie bekomme, zu analysieren und so weiter.
Mein heutiger Gesprächspartner Walter Posch hat also einen klaren Sprachenvorteil. Er kann zum Beispiel die Reden des obersten Religionsführers Ali Khamenei lesen und analysieren. Und er kann vermutlich auch die innenpolitische Lage im Land ganz gut einschätzen. Die ist ja seit dem gewaltsamen Tod der Kurdin Mahsa Amini im September 2022 und den darauffolgenden Protesten und Freiheitskämpfen angespannter denn je. Wobei das Regime ohnehin mit voller Härte und Gewalt, mit Folter, Todesstrafe und Haft zurückschlägt. Aber wie sieht denn die Bevölkerung im Iran den massiven Luftangriff gegen Israel?
Also die Bevölkerung ist frustriert und apathisch überwiegend. Es ist ja auch nicht gelungen, aus den verschiedenen Protestbewegungen eine einheitliche, stabile Oppositionsbewegung zu zimmern. Es sind die sozialen Unterschiede nach wie vor sehr groß und es kommt der ethnische Faktor dazu. Und im Prinzip, das Regime an sich ist stabil, weil es ein Zusammenschluss von persischen Nationalisten und Islamisten aller Volksgruppen ist, die um das Herz sozusagen der iranischen Nation herum, die schiitischen Perser und die schiitischen Aserbaidschaner, aufgebaut ist. Und solange diese Klammer zusammenhält, sehen wir eigentlich nichts, wo das Land wirklich zusammenbrechen kann. Dass die Bevölkerung, vor allem die gebildeteren und die gewissen Schichten, die mehr säkular sind, sich dafür schon längst nicht mehr interessiert, wissen wir. Bei den Nationalisten, teilweise auch bei den säkularen Nationalisten, sieht es ein bisschen anders aus. Die sehen eben die Islamische Republik als ein Schritt, der notwendig ist oder den man jetzt halt hat, um die Unabhängigkeit Irans zu wahren. Und die sind halt dafür, dass Iran quasi dann so dasteht wie in der Kaiserzeit zum Schluss als sehr starke, mächtige Regionalmacht, die durchaus die Nachbarn auch einschüchtern kann.
Jetzt hat Christian Ulte, stellvertretender Chefredakteur der Presse, heute in seinem Newsletter, Außenpolitik-Newsletter, geschrieben, dass kein Zweifel besteht, dass Israel militärisch auf den Angriff vom Wochenende reagieren wird. Die Frage ist nur, wie. Ich habe auch relativ viele Texte in den letzten 24 Stunden gelesen mit dem Titel What will Netanyahu do now? Was halten Sie denn jetzt für möglich und wahrscheinlich?
Also Netanyahu hatte jetzt aus einer sehr unangenehmen Situation für Israel, vor ein paar Tagen hat man das Land noch heftig kritisiert wegen der Kriegsführung in Gaza. Man hat ihn persönlich für die Geiselnahmen quasi verantwortlich gemacht, wofür er jetzt in diesem Punkt sicher nichts kann. Man hat ihn angegriffen auf allen Ebenen. Das ist alles fort. Es ist jetzt ein einheitliches Israel wieder da. Er hat also mit seinem Krisenkabinett eigentlich alles stabilisiert und er hat Optionen. Er weiß natürlich die Risiken, er kann die Risiken abwägen. Er kann jetzt auch auf Zeit spielen.
Tatsächlich. Deswegen dauert es auch so lang schon. Ja?
Es dauert nicht
also
lang.
Also nicht lang, aber
ich habe immer mehr den Eindruck, dass Khamenei und Netanyahu sich die Mentalitäten der beiden gut angeschaut haben. Sie wissen, dass es zum Schluss der Willensstärkere ist und der die Kombination zwischen Zuschlagen, Geduld, Willen, das kennen die. Und Netanyahu ist eben kein leichter Gegner für niemanden. Und er wird sich das genau überlegen. Ich blick da jetzt auch nicht tief in die israelischen inneren Entscheidungsfindungsprozesse rein, aber ein möglicher gangbarer Weg für ihn wäre, jetzt einmal ein Aggressionstheater aufzubauen, dass dann jeder sagt, um Gottes Willen, ja, keine Eskalation, und dann kommt Zug um Zug, also Iran als Nuklearstaat, Iran als Terrorstaat. Diese Tatsache, dass er im Westen eben jetzt die Meinungs Hoheit wieder und das Narrativ dahin korrigiert hat, dass Iran ein problematisches Land ist. Im September haben wir wieder die IAEA-Generaldirektorenkonferenz, da wird wieder das Nuklearprogramm kommen. Er wird also das versuchen wegzubringen hin auf eine totale Isolation des Landes auf diplomatischer Ebene. Ich weiß, viele Leute unterstellen Netanyahu, er würde immer gewalttätige und militärische Optionen bevorzugen, aber das ist jemand, der in erster Linie Politiker ist und man glaubt, es kommt doch auch langfristig denkt.
Warum sagen Sie, oder was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, er ist für niemanden ein leichter Gegner?
Er ist sehr geschickt. Er ist sehr geschickt. Er kann politisches Stehaufmandeln. Allein, dass er innenpolitisch, und da ist er ja sehr stark unter Druck gewesen, dass er unter schwierigen Verhältnissen eine Koalition zusammenbekommen hat. Das redet sich so leicht, wenn man sagt, es ist eine Rechts-Rechts-Koalition, aber da gehört schon auch Geschick dazu. Und er kennt die Region, er spielt eigentlich auf dem westlichen und auf dem nahöstlichen Klavier sehr gut. Ob er da alles richtig macht, das sei mal dahingestellt. Aber wer macht denn jetzt überall alles richtig?
Jetzt, wenn ich Ihnen genau zuhöre, dann klingt das für mich so, ich hätte Sie gern gefragt als nächstes, wie realistisch Sie einen wirklichen Krieg zwischen dem Iran und Israel einschätzen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie gehen davon aus, oder eine Möglichkeit wäre für Netanyahu auf Eskalation zu setzen, also so zu tun, als ob jetzt die große Eskalationsstufe kommt, es dann aber diplomatisch doch anders zu machen und eben den Iran auf diplomatische Art und Weise zu isolieren. Das heißt, wie realistisch ist dieses Kriegsszenario, vor dem, das muss man ja sagen, auch wieder Laien, aber auch viele Medien haben seit Samstagnacht natürlich dann, man hat es gelesen auf X und anderen sozialen Medien, so quasi jetzt beginnt der Krieg, jetzt ist überhaupt dort, also diese Region ist verloren.
Entschuldigung, wo ist denn Friede?
Das stimmt natürlich.
Wo ist denn Friede? Also Libyen ist nicht gelöst. In Palästina ist die Situation dramatisch. Die Operationen in Gaza setzen sich fort. Die Aggressionen in der Westbank genauso.
Trotzdem würde natürlich ein Krieg zwischen Iran und Israel noch einmal die Lage verschärfen.
Ja, es ist ja jetzt schon eine katastrophale Situation. Der Krieg, der Geheimdienst tobt ja schon länger und wird noch länger dauern, nehme ich an. Und dann, es wird also dann abgefeuert, aber wenn die Iraner jetzt noch einmal zurückschlagen, also wirklich massiv, dass dann wirklich tragische Todesfälle in Israel gibt, das würde dann auch die Amerikaner auf den Plan rufen. Und ich glaube auch, dass er den es gibt ja zwei Denkschulen in Israel. Die einen sagen, dass der Krieg mit der Hisbollah unausweichlich ist. Den müssen wir auch, wenn es sein muss, allein führen. Und die anderen sagen, es muss gleich groß eingestiegen werden und da braucht man die amerikanische Hilfe und da geht's dann gleich gegen den Iran. Das wissen auch die Iraner und die Iraner sehen halt die Amerikaner in Afghanistan abgezogen und mit Russland beschäftigt und im Irak eigentlich auch sehr beschäftigt und sehen das eher gelassen. Ob die Iraner da recht haben, weil sie verlassen sich auf die Größe des Landes, auf die großen hohen Gebirgszüge, es ist nicht so leicht, den Iran anzugreifen. Das ist ein Kommandounternehmen, wie wir 1981 gegen die Atomanlagen von den Irakern gemacht haben, sind viel schwieriger. Das heißt nicht, dass die Israelis das nicht können, aber die Risiken sind sehr groß. Amerikanische Unterstützung auch gegenüber den arabischen Nachbarstaaten wäre da also wirklich dringend notwendig, vor allem in Irak, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es Überflugsrechte geben wird.
Aber das ist ja spannend, dass es ja dann doch in der Region genügend Nachbarstaaten gibt, die gar kein Interesse haben an so einem großflächigen Krieg.
Naja, die Saudis und die Emiratis haben den Amerikanern und den Europäern jahrelang gesagt, jetzt den Iran anzugreifen. Und auf die hat man nicht gehört. Und wenn die sagen, als wirkliche Kenner der Region, dass der Zeitpunkt verpasst worden ist, weil es ja nicht nur um den Iran allein geht, die Vernetzungen und in die Clans und Stämme und so weiter sind ja diesen Staaten viel besser bewusst. Das war ja alles im Zusammenhang noch mit dem Sturz oder geplanten Sturz von Bashar al-Assad, der da nicht stattgefunden hat. Vor diesem und vor der Notwendigkeit, dass es ja auch marktwirtschaftliche Auswirkungen hat. Was heißt es, wenn niemand mehr nach Abu Dhabi fliegen kann oder nach Riyadh? Was heißt es für die Finanzmärkte? Das war ja auch sehr, sehr aussagekräftig, dass die Iraner das am Wochenende gemacht haben und danach gesagt haben, ja, 300 haben wir abgeschossen, was weiß ich, 4 oder 5 haben das Ziel erreicht. Und das war's jetzt. Mhm. Also das ist eigentlich, ich habe da auch ein bisschen gestanden. Und es hat die Märkte nicht mehr beunruhigt.
Ja, das war spannend, das Montag
eigentlich. Das heißt, sie haben auch an das mitgedacht und das fehlt mir ein bisschen, was wäre, wenn die das an einem Mittwoch machen? Mhm. Was wäre das, wenn die Märkte dann wirklich die Nerven verlieren, weil sie halt auch auf die vielen sozialen Medien und so weiter schauen? Und das scheint mir schon auch sehr typisch zu sein für die jetzige Situation. Die Iraner haben für diesen Schritt einmal kalkuliert, eskaliert und warten jetzt, wie der nächste Schritt der Israelis ist.
Dazu passt auch, was wir in der Zwischenzeit erfahren haben. Angeblich soll sich der iranische Präsident Ebrahim Raisi in einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über den Konflikt mit Israel ausgetauscht haben. Und da soll er laut dem Präsidialamt in Moskau gesagt haben, der Iran sei gar nicht an einer Eskalation interessiert. Die iranischen Angriffe seien nur eingeschränkt gewesen. Putin hat dabei übrigens auch die Hoffnung geäußert, dass alle Beteiligten Zurückhaltung üben und vor einer Konfrontation gewarnt, die katastrophale Folgen für die gesamte Region haben könne. Dazu muss man sagen, der Iran und Russland sind grundsätzlich befreundete Staaten. Russland setzt nach westlichen Erkenntnissen im Krieg gegen die Ukraine auch Drohnen aus iranischer Produktion ein. Und noch etwas, beide Länder unterstützen im syrischen Bürgerkrieg Präsident Bashar al-Assad. Wir sehen uns jetzt noch ein anderes Thema an, ein wichtiges. Welche Rolle spielt Irans Nuklearpolitik in der aktuellen Lage, Walter Posch?
Mit dem Abkommen, das geschlossen worden ist zwischen Iran und der internationalen Gemeinschaft, war es ja möglich, sehr viel von dem Programm einmal unter Kontrolle zu bringen, zu identifizieren. Es hat ja sehr gute Inspektionen gegeben. Und das hat gestoppt. Also viele Sachen können die auch nicht mehr machen, aber dieser Restverdacht bleibt. Und vor allem war ja, und das haben ja auch immer wieder in den Papieren, weniger in der Öffentlichkeit, aber in Hintergrundgesprächen haben das ja europäische Diplomaten schon auch in der Zeit, wo man aktiv sich um den Iran positiv gekümmert hat, unter Solana immer darauf hingewiesen, die Kombination zwischen dem Nuklearprogramm und den Raketen ist etwas, was jeder als Bedrohung empfindet. Mhm. Deswegen sind ja auch die Russen und die Chinesen so lange mitgegangen, weil aus deren Sicht eben auch ein Zulassen Irans in den bewaffneten Atomclub niemals in ihrer Absicht war. Das war ein Teil. Das ist jetzt Vergangenheit. Und jetzt sitzen wir in einer Situation, wo zwar theoretisch noch die Überprüfungsrahmen funktionieren, wo aber es immer wieder zu Beschwerden gekommen ist von Seiten der internationalen Gemeinschaft und von Seiten der zuständigen UN-Behörde, der IAEA, dass Iran nicht mehr so transparent ist, wie es einmal war. Und jetzt bleibt es dann halt für Außenstehende ein bisschen zu fragen, blöffen die jetzt, machen die bewusst diese Zweideutigkeit, um als virtuelle Atommacht durchzugehen, so nach dem Motto, wir können uns bewaffnen, wir können Atommacht werden, aber wir wissen um die Konsequenzen darum, auch wenn unser Programm rudimentär ist und wir bestenfalls einen Atomsprengsatz zusammenbringen, wir können es und damit behandelt es uns als Regionalmacht. Oder aber ist da mehr dahinter, dass da ein tatsächliches Programm begonnen worden? Das ist dann der Punkt, wo die Streitigkeiten beginnen über, die haben schon diesen Punkt in der Technik erreicht und diesen Punkt. Ein Problem ist natürlich, dass man die Behauptung oder die Befürchtung, dass Iran in 6 Monaten eine Atommacht ist und also Sprengköpfe und Raketen hat, das habe ich das erste Mal 1998 gehört. Und das heißt jetzt nicht, dass sich die Situation nicht geändert haben könnte, aber es scheint doch bei vielen Experten deswegen ein bisschen eine Zurückhaltung zu herrschen, bevor man dann Kalender sagt, wann die jetzt wirklich bewaffnet sein. Man muss natürlich, und das ist auch, glaube ich, bei den Politikwissenschaftlern mehr der Fall als bei uns, dass die dann immer vom Schlechtesten automatisch ausgehen. Also vom Schlechtesten, was technisch möglich ist, aus der Interessensicht des Westens.
Und das ist oft verheerend. Ne?
Und genau.
Und die Transparenz an sich, die mangelnde, ist natürlich auch ein Problem, wenn man es einfach nicht sagen kann, weil man nicht hineinschauen kann.
Genau. Und dann kommt das Ganze aber noch auf die völkerrechtliche Ebene, dass die Iraner dann wieder sagen, ja, aber wir halten uns ja an den Atomwaffensperr. Vertrag, wie schaut es denn mit Israel aus, der sich nach iranischer Darstellung nicht an einen Atomwaffensperrvertrag handelt, dann kommt das Völker. Oh, schauen Sie, das Problem schaut ja ganz anders aus von jeglicher Perspektive und zum Schluss kommt es runter auf den Vertrauensgrundsatz. Und da sind wir jetzt schon in der Spaltung, dass halt sehr viele, vor allem im sogenannten globalen Süden, sagen, ja, die Israelis dürfen eine Botschaft angreifen und dort 16 Leute töten. Und wenn der Iran niemanden tötet beim Gegenschlag, dann gilt das als Aggression. Und meistens westliche Kommentatoren sagen dann, was waren das für ein Botschaftsgebäude mit so und so vielen Generalen der Revolutionsgarden, allen möglichen Milizionären aus der Region, was hacken die denn auch? Und was kann man den Israelis verdenken nach dem 7. Oktober, dass die allergisch reagieren, wenn wirkliche militärische Untergrundprofis sich da irgendwo treffen und dieses Risiko kann Israel nicht eingehen. Also da gehen auch die Welten auseinander, je nachdem, wo man steht. Und es wird zunehmend schwieriger, da sozusagen alle einbinden zu können, um deeskalieren zu wirken.
Aber umso wichtiger ist es auch, dass es eben Experten gibt, die da mit einem gewissen Blick drauf schauen, mit einem unbeeinflussten Blick, um eben das einzuordnen. Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber von außen betrachtet kann man nicht immer sagen, wer hat jetzt recht, ne?
Also es gibt immer die messbaren und die unmessbaren Sachen. Und das Problem mit dem Iran ist das, ich kann zum Beispiel sagen, am so und so vielten wurde der Zugang von Inspektoren verweigert. Beim letzten Mal hatten wir diese Menge von Uran, damit kann, das sind dann, was die Physiker sagen. Aber zum Schluss ist es alles eine Vertrauensfrage. Mhm. Und das Vertrauen in den Iran ist ja sehr endenwollend, unter anderem auch, wie bei den meisten revolutionären Staaten, haben die ja einiges angestellt, zumindest in ihrer früheren Phase. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass durch die Globalisierung ja sehr wenig verborgen bleibt. Man weiß, vielleicht nicht im Detail, aber man weiß, dass sehr viele Iraner sagen wir mal so, das Regime nicht besonders mögen, dass es sehr viele Unruhen gegeben hat, dass sehr energisch und sehr brutal gegen jede Art von Widerstand und Protest durchgegriffen worden ist. Das hat jetzt mal ursächlich mit dem Nuklearprogramm, mit dem Raketenprogramm und so weiter nichts zu tun. Das Problem ist nur, wenn es dann wieder aufs Vertrauen kommt, sind menschenrechtspolitische und bürgerrechtliche Fragen und frauenrechtliche Fragen eben doch die Parameter setzen und mitsetzen. Und
aber da will ich da kurz unterbrechen. Genau, das finde ich spannend, weil es jetzt auch geheißen hat und viele gesagt haben, der Großteil der iranischen Bevölkerung, eben die Menschen, die seit 1,5 Jahren auf die Straße gehen oder zumindest versuchen, einen Protest gegen das Regime durchzubringen, dass die nicht für so einen Konflikt und für diesen Angriff gegen Israel jetzt waren. Gleichzeitig frage ich mich, ob nicht genau da auch die Hoffnung manchmal besteht, da kommt jetzt jemand von außen, der uns dabei hilft, das Regime zu stürzen. Oder ist denen so und so klar, dass das aussichtslos ist?
Ich habe mehr den Eindruck, dass eine große Apathie und Einschüchterung herrscht, aber dass die Leute so angewidert sind, und bei den letzten Wahlen hat man das ja sehr gut gesehen, das Regime hat ja auch massiv bei der eigenen Anhängerschaft verloren. Man wirft ihm zu Recht vor, dass nicht die Sanktionen auch, aber die sind nicht nur der hauptsächliche Grund für die soziale und für die wirtschaftliche Misere. Die Korruption hat nichts mit den Sanktionen zu tun, die kommt aus dem Regime. Der aufgeblähte Sicherheitsapparat, die ganzen Investitionen, die in die Raketenrüstung gegangen sind, wobei es dort auch Befürworter gibt, das ist alles etwas, was die Entwicklung des Landes zurückhaltet. Und man hatte ja mit Leuten wie Khatami oder Rouhani irgendwie das Gefühl gehabt, dass die eigene kulturelle Identität der säkularen Mittelklasse anerkannt wird. Das hat man dann auch am Posten gemerkt, an Besetzungen bei Professuren und so weiter. Und Khamenei hat eben eine Politik betrieben, wo er bewusst Leute aus diesem radikal-islamistischen Milieu gefördert hat. Und sein Nachfolger Khamenei hat jetzt in diesem Milieu, glaubt er, eine neue Technokratenschicht aufgebaut zu haben. Also diese Islamische Republik, die ja immer islamisch mit Augenzwinkern waren. Weil wenn der Staat funktioniert hat, dann waren das meistens gebildete, säkulare Beamte oder Akademiker und Techniker und so weiter. Gerade das Nuklearprogramm ist ein gutes Beispiel. Die waren ja alle in Westeuropa ausgebildet und so weiter. Und er versucht eben, die durch diese Ideologen zu ersetzen. Ein typisches Zeichen für eine Endphase von einem Regime. Ich arbeite in meiner Forschung eben daran, ein bisschen nachzuschauen, was ist denn die Grundgewalt, die der moderne iranische Staat seinen Bürgern mitgebracht hat, weil Folter ist ja nichts Neues gewesen und verprügelt werden bei der Polizei. Und was ist das extra von der Islamischen Republik? Und da sieht man schon, dass das Element von der Islamischen Republik um einiges verschärft hat.
Mhm. Nochmal kurz zu Israel gekommen. Was würde denn ein offener Konflikt mit dem Iran an dem Krieg zwischen Israel und dem Gazastreifen ändern? Würde das bedeuten, oder auch anders gefragt, hat Israel genug militärische Kraft, um sich auf beide Schlachtfelder zu konzentrieren, oder bräuchten sie da eben, wie Sie schon gesagt haben, die Amerikaner?
Ein richtiger offener Konflikt wird die Amerikaner auf den Plan rufen. An sich wissen wir, dass Israel eine sehr leistungsfähige Armee hat, sowohl im klassischen Bereich als auch im Bereich der Aufstandsbekämpfung. Gaza war sicherlich auch für die Israelis eine negative Überraschung. Man hat also da gesehen, dass die Hamas sehr gut eingegraben ist, aber um welchen Preis? Um welchen Preis? Also, und auch hier gilt, die Hamas hat sich dann eben doch entschieden, nicht den Gazastreifen zu verwalten und dort alleine zu regieren, weil das hieße, jeden Tag Kompromiss mit den Israelis zu machen. Aber man könnte dann auch leben, sondern sie haben das Ganze auf Widerstand gemacht und dann gesagt, ja, dann soll eben die internationale Gemeinschaft die Bevölkerung durchfüttern. Und mit diesem Zynismus, der für Aufstandsbewegungen oder diese Brutalität, die für Aufstandsbewegungen oft sehr typisch ist, dass man dann sagt, ja, jetzt gibt es eine harte Phase und danach kommt das Paradies, wenn wir absolut allein herrschen. Das hat eben zu dieser Eskalation geführt, wo es auch sehr schwierig ist für die Israelis, zwischen Aufständischen und normaler Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Und jeder hat gewusst, dass Angriffe auf bebautes Gebiet, Angriffe im urbanen Raum, das ist eine der schlimmsten Formen, schrecklichsten Formen der Kriegsführung. Und da hat es dann auch diese Bilder gegeben, die für die Israelis eben so schädigend waren. Und diesen riesigen Bruch, den man dann in der Solidarität gespürt hat, bei den, nicht nur die Menschen im globalen Süden, denken Sie an den Fall von Nicaragua, das der Deutschland angezeigt hat, sondern allgemein auch hat sich die Einstellung auch in Westeuropa zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen nicht verbessert.
Und Sie haben aber jetzt gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass jetzt dieser Angriff des Irans da wieder etwas verändert hat, wobei ich jetzt mal die Einschränkung hinzufügen würde, nur für den Westen.
Ja. Ja. Aber diesen Unterschied haben wir die ganze Zeit. Weil es beginnt damit, wir sprechen von Terroristen im Nahen Osten, ist das Wort Widerstand, Mukawama oder Tirenisch, von vornherein positiv besetzt. Vor allem, wenn es gegen Westler gibt. Für uns sind die Israelis, die in Israel leben, für sie, für viele in den... künstliches europäisches Implantat. Also einige von denen unterscheiden, also von den Gegnern Israels unterscheiden sogar zwischen jüdischen Bevölkerungsgruppen, die vor 1917 hier waren und die später gekommen sind und so weiter. Und was immer auch auffällt, Palästina und die Palästinenser, Palästina als Sache, als ideologisch, als gerechte Sache, um die man kämpft, das war etwas, das sich alle Ideologien im Nahen Osten für sich beansprucht haben. Also schiitische Perser, die jetzt mit arabischen Sunniten nicht viel gemeinsam haben oder arabischen Christen, genauso wie Sudanesen, wie Afghanen sogar, was mich sehr überrascht hat, weil man glaubte, die hätten alle eigene Probleme, auch bei Kurden. Die Frage Palästina ist eben die Frage, in der sozusagen das gesamte Unrecht des Westens auf den Nahen Osten sich widerspiegelt. Im Gegensatz dazu zu den Palästinensern, die oft überhaupt nicht gemocht werden. Mhm. Also die Solidarität dann konkret den Palästinensern als Menschen nicht gegenüber. Naja.
Weil sie kein großes Land haben, mit dem sie imponieren können, ihren Nachbarstaaten.
Also an sich ist also der Umgang mit Minderheiten oder mit Volksgruppen im Nahen Osten nicht besonders freundlich. Also es ist immer, gehört jemand wirklich hierher, gehört er nicht hierher. Auch das, man hat ja dann palästinensische Flüchtlinge im Irak in die Kurdengebiete angesiedelt und in Syrien waren ähnliche Projekte und so. Also da ist schon sehr viel Bitteres auch passiert. Und diese Idee fix, Palästina als quasi moralischer Fall, der meine eigene Ideologie rechtfertigt, ob ich jetzt Islamist bin, revolutionärer Kommunist oder sonst was, ein bisschen wie in den 70er Jahren die Sache Palästinas als Sache des Antiimperialismus ist eines. Wäre auch interessant, einmal nachzugehen, wie viel da sowjetische Propaganda und Desinformation seinerzeit mitgeholfen hat, dieses Bild aufzubauen. Weil man es im antikolonialistischen Kampf und so weiter sieht. Und gleichzeitig aber die de facto Anerkennung Israels. Mir ist es in der iranischen Propaganda aufgefallen, jetzt nachdem sie Israel angegriffen haben, ist ihnen wieder aufgefallen, dass sie eigentlich nicht Israel schreiben sollten und schreiben es doch, obwohl die offizielle Sprachregelung, sogar der Revolutionsführer hat von Israel gesprochen.
Wie ist die offizielle Sprachregelung?
Zionistische Einheit.
Ja, das kam aber schon auch.
Das kommt in der Propaganda wieder.
In Tweets zum Beispiel auf X und so haben sie es schon so bezeichnet.
Naja, natürlich der Standardausdruck unter...
Aber es rutscht in Israel raus sozusagen hin und wieder.
Ich habe jetzt gerade nachgeschaut wieder, also auch bei Zeitungen, die den Revolutionsgarten neu stehen, steht schon wieder Israel. Gerade Teheran hat sich ja selber hat sich ja selber da alle Möglichkeiten verbaut, indem er gesagt hat, eben die Tatsache, dass der Staat existiert, ist das Problem. Nicht, was der Staat tut oder die Sicherheit. Also da geht jetzt nicht. Bei den arabischen Staaten geht es darum, dass man sagt, ja, die Israelis sollten dieses oder jenes tun. Aber da wird jetzt die Existenz und das Existenzrecht der Israelis nicht hinterfragt.
Aber der Iran macht das natürlich schon.
Und ja, und bezeichnenderweise gerade bei diesem Angriff nicht. Also ich habe mir die Rede vom, von Khamenei genau angehört. Da hat er eben nicht... er hat sehr gut, er kann predigen, das können die alle. Das heißt, er hat sehr aufgepasst, was er sagt, und hat nur völkerrechtlich argumentiert. Was jetzt die absurde Situation zur absurden Situation führt, wenn es ein völkerrechtliches Problem ist, dann gibt es offensichtlich ein Volk, das angegriffen hat, das einen Staat hat, der angegriffen hat. Dann habe ich, meine, es wäre jetzt zu weit, daraus eine indirekte Anerkennung Israels zu sein, aber in der politischen Realität ist es der Staat Israel und der Staat Iran, weil gerade im Iran die Trennung zwischen Regime und Staat mittlerweile nicht mehr möglich ist.
Mm. Abschlussfrage, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Sie haben gesagt, es dauert noch gar nicht lang. Also Sie sind, wie man sieht, Wissenschaftler, jemand, der Geduld hat, anders als wir Medien. Wir, wie ich gerade vorher gesagt habe, diese Titel von wegen What will Netanyahu do now, kommen ja nur von Medien. Trotzdem von Ihnen eine Einschätzung, wann glauben Sie ungefähr, werden wir wissen, wie es weitergeht?
Ich halte Cyberangriffe für das Wahrscheinlichste. Erstens hat Israel die Fähigkeiten, zweitens müssen sie sich auch dafür rechnen. Es gibt ja das Gerücht, dass die Iraner erfolgreich waren, Teile in Israel lahmzulegen mit Cyberattacken. Ich glaube, da wird Israel einfach zeigen, dass es im Cyberbereich extrem stark ist. Begrenzter Angriff mit Raketen ist... es ist dann wirklich die Frage, was wird denn zerstört? Ich kann anhand der vorhandenen Äußerungen Ihnen keinen Zeitplan geben. Ich gehe aber von einem aus, dass die Cyberattacken recht bald erfolgen werden, und ich gehe davon aus, dass sie erfolgreich werden. Aber ich glaube, dass das eigentliche Spiel, das die Israelis spielen, ist wirklich die Kriminalisierung der Revolutionsgarde plus internationale Isolierung und wenn möglich Verurteilung durch die internationale Atomenergiebehörde oder zumindest Druck von der Atomenergiebehörde, weil das die Sachen sind, die militärisch für Israel das einzig Gefährliche sind. Alle anderen Sachen, was weiß ich, Panzerkolonnen sehe ich da jetzt nicht. Abgesehen davon, dass wir alle nicht wissen, was zwischen Bagdad und Damaskus, ob sich da der Islamische Staat nicht noch einmal neu formiert und zurückkommt.
Herr Dr. Posch, danke für diese Einschätzung.
Sehr gern.
Das war eine aktuelle Folge unseres Podcasts mit Hintergründen zu aktuellen Geschehnissen. Wir haben dieses Gespräch mit Dr. Posch am Dienstag, den 16. April um 15 Uhr aufgezeichnet. Alle Neuigkeiten rund um den Konflikt zwischen Israel und dem Iran lesen Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf diepresse.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, schenken Sie uns doch gerne ein paar Sterne, zum Beispiel auf Apple Podcasts, oder Sie schreiben ein kurzes Feedback auf Spotify, Podigee oder eben auch Apple Podcasts. Oder Sie schicken uns direkt eine E-Mail an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.